Brüder und Schwestern im Herrn, dass der Dreifaltigkeitssonntag auf den Pfingstsonntag gefeiert wird, am Sonntag eben nach der Feier der Geistsendung an Pfingsten, das ist kein Zufall. Das hat damit zu tun, dass im bisherigen Kirchenjahr wir die Heilsereignisse in Jesus Christus gefeiert haben, begonnen mit seiner Menschwerdung an Weihnachten, seinem Leiden und Sterben, seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Und dann kommt die dritte Person, die gesandt wird nach der Sendung des Sohnes, nämlich der Heilige Geist an Pfingsten. Ja, fehlt jetzt nur noch der, der die beiden gesandt hat, nämlich der Vater. Man könnte beinahe sagen, die Teile habe ich an der Hand, fehlt leider nur das einzig, einig und einigende Band. Genau das wird heute eben in den Blick genommen. Heute wird der Vater auch in den Blick genommen, aber zusammen eben mit dem Sohn und dem Heiligen Geist, aber nicht mehr getrennt voneinander, sondern in ihrer Einheit, in ihrer Dreieinheit gesehen. Übrigens einmal wieder in Parenthese gesagt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben jetzt 2000 Jahre Kirche, aber wir haben noch keinen eigenen Festtag für den Vater. Der Vater, der sich immer demütig im Hintergrund hält, unsichtbar bleibt, er ist es jedenfalls bis heute auch in der Kirche, in der Feier der Heiligen Liturgie. Am Dreifaltigkeitssonntag taucht er zum ersten Mal so als Person auf, aber im Zusammenhang und in Einheit mit den beiden anderen göttlichen Personen. Ja, und damit ist auch eigentlich schon indirekt gesagt, was wir am Dreifaltigkeitssonntag betrachten, was die Kirche sozusagen in den Fokus nimmt, nämlich den einen Gott in drei Personen. Mia usia tres hypostases, so heißt diese Formulierung im Symbolum in dem Glaubensbekenntnis des zweiten ökumenischen Konziles der Kirche, nämlich dem ersten Konzil von Konstantinopel im Jahre 381. Also Sie können sagen, so ungefähr ziemlich genau 350 Jahre nach Leiden, Tod, Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn wird dieses Geheimnis Gottes durch das Konzil in diese Form gegossen. Ein göttliches Wesen in drei Hypostasen, wir sagen in drei Personen, das ist so ungefähr das, was Hypostase meint, aber das ist hat noch einmal einen anderen Akzent, aber das können wir dabei Seite lassen. So haben wir es auch in dieser Formulierung gelernt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Diese Frage nach dem göttlichen Wesen und nach dem Geheimnis Gottes ist eigentlich erst so richtig aufgebrochen nach dem ersten ökumenischen Konzil von Nicea 325, als nämlich die Kirche bekannt hat und die Lehre des heiligen Athanasius bestätigt hat, dass Jesus Christus nicht nur ein besonderes Geschöpf des Vaters sei, sondern dass er eines Wesens mit dem Vater ist. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Das ist Nizäa 325. Und jetzt ist die Frage nämlich aufgetaucht, ja, da ist also der Vater Gott, da ist der Sohn Gott. Es gibt nur einen Gott und da sind schon zwei Personen. Und darüber haben sich drei Bischöfe ihre tiefen Gedanken gemacht. Drei heilige Bischöfe, die wir auch als die drei großen Kappadokier bezeichnen. Das ist der heilige Basilius von Caesarea in der Türkei, würden wir modern sagen. Dessen Bruder Gregor von Nyssa und der heilige Gregor von Nazianz. Sie haben sozusagen dieses Geheimnis Gottes formuliert und es ist so von dem Konzil, das heißt von der Gesamtkirche, damals gab es auch noch nicht die Spaltung zwischen Ost und West, 381, die ist erst 1054 gekommen, also sehr viel später, ist diese Formel als der katholischen Wahrheit entsprechend bestätigt worden, dogmatisiert worden, würden wir auch sagen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, vielleicht könnte der eine oder andere jetzt wieder so ganz spitzfindig da sagen, der Pfarrer sagt es ja selbst, ne, das waren da so drei Bischöfe da, Kappadokien, das ist so in der zentralen Türkei, die haben da so ein bisschen was vor sich hin disputiert und so weiter und das sollen wir heute glauben. Ich parodiere das mal wieder so ein bisschen flapsig. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir glauben, wenn wir das in jedem großen Glaubensbekenntnis bekennen, nicht an eine menschliche Lehre. Am vergangenen Sonntag, an Pfingsten, oder war das am Montag, ich weiß es schon gar nicht mehr, ist auch egal, habe ich ja darüber gesprochen, dass der Heilige Geist auch derjenige ist, der die Kirche in die ganze Wahrheit einführt. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht begreifen. Wenn aber der Geist kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit einführen. Das ist ein Einführen des Geistes im Verlauf der Kirchengeschichte, zunächst gegenüber diesen drei heiligen Bischöfen überhaupt, aber dann erst recht in der Erleuchtung der ganzen Kirche, die dann sagt auf dem Konzil, was diesen drei Bischöfen vom Heiligen Geist gezeigt wurde, das ist göttliche Wahrheit, das ist Offenbarungswahrheit. Das offenbart uns der Heilige Geist über Gott selbst, dessen dritte Person er ist. Sie haben dann nämlich gesagt, wie es ist ein einziges göttliches Wesen zwar, aber bestehend aus drei Personen. Drei Hypostasen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, könnten wir das bis zu einer gewissen Weise nachvollziehen, sogar biblisch überprüfen. Dieser Ausdruck, ein göttliches Wesen in drei Personen, steht nirgendwo so in der Heiligen Schrift, nirgendwo. Können Sie 100.000 Mal durchblättern. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es steht aber in der Heiligen Schrift, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16, Gott ist die Liebe. Wenn Gott die Liebe ist, wesenhaft Liebe ist, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann braucht doch ein Liebender auch einen, dem er diese Liebe schenken kann. Von daher wird schon deutlich, Wenn Gott die Liebe ist, wesenhaft Liebe ist, kann er gar nicht ein Personal existieren und leben, sondern es geht nur mehr Personal. Der Vater, der Sohn und diese Liebe hat dann noch einmal die göttliche Liebe, personale Qualität. Der Heilige Geist. Er ist auch und ganz besonders der Geist der göttlichen Liebe, den wir empfangen haben. Sie merken, wenn ich nur einmal das Wort Liebe analysiere, die Nussliebe aufknacke, den Kern sprenge, bin ich schon bei einer Mehrpersonalität, bei Liebendem und notwendig Geliebtem. Da ist ja der Mensch noch gar nicht da. Gott lebt ja von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er liebt auch von Ewigkeit zu Ewigkeit, wenn das sein Wesen ist. Sodass auch von Ewigkeit zu Ewigkeit die Geliebten schon da sein müssen. Aber in dieser Liebe sind sie eins und bleiben trotzdem drei, weil diese Hypostase, die so sagen, der Selbststand des Subjektes ist, sich ja gar nicht mehr in Liebe verschenken könnte, wenn er durch die verschenkende Liebe sozusagen sich in nichts auflösen würde. Im Gegenteil, die Person, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sie ist ja dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Selbstbesitz hat, dass sie sich nicht nur selbst erkennt. Der Geist Gottes hat den Durchblick durch Gott selbst und das Geheimnis Gottes, wie Paulus im zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefes schreibt. Und er hat einen absolut freien Willen. Er kann über sich verfügen. Das kann kein Tier. Das macht wesentlich den Personencharakter aus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Person kann evolutiv nicht entstehen und sich evolutiv nicht entwickeln. Vielleicht Intelligenz. Aber nicht die eigentliche, der geistliche Kern der Person, übrigens auch der Engel, die ja keine Leiber haben, aber geschaffene Geister sind reine geschaffene Geister. Sie können über sich verfügen. Sie können sich Gott schenken in Liebe oder sie können sich wie ein Luzifer mit seiner Nachhut dann auch dem lieben Gott in aller Freiheit verweigern. Und der Mensch kann das auch. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Gott ist derjenige, ohne den es nichts gäbe, gar nichts. Gott ist das Alpha und das Omega, der absolute Ursprung, wenn man das menschlich so sagen kann, denn Ursprung hat ja auch immer wieder so eine zeitliche Dimension bei sich, die wir bei Gott nicht unterbringen können. Und er ist das Omega, insofern er die Erfüllung ist, dass alles, was geschaffen ist, insbesondere der Mensch, auf ihn hin geschaffen ist. Und es gibt nichts, was er nicht geschaffen hätte. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, noch eine ganz wesentliche Aussage. Das, was Gott geschaffen hat, ist absolut ideal geschaffen, ist absolut gut geschaffen. Warum sage ich das so deutlich? Ich sage es einmal wieder frontal gegen Luther. Denn was hat Luther gesagt? Psst, das darf man nämlich nicht sagen. Das, was ich Ihnen jetzt sage, das ist gegen die politische Korrektheit. Ne? So was sagt man nicht. Aber ich sage Ihnen die Wahrheit, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ego sum, so legt er Luther dem lieben Gott in den Mund. Ego sum qui creo bonum et malum. Ego sum qui creo bonum et malum. Ich bin der, ich erschaffe das Gute und das Böse. Gott als Widerspruchseinheit von Gut und Böse. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn die Katholiken von Gott sprechen, ich sage es heute am Dreifaltigkeitssonntag in aller Deutlichkeit, und die Protestanten von Gott sprechen, reden sie von grundverschiedenen Dingen. Lassen Sie sich nicht die Augen zuschmieren durch eine Politökumene. Wir sind nicht der Politik schuldig, sondern wir schulden die Wahrheit, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gerade auch, was das Geheimnis Gottes selbst betrifft. Wir könnten über Gott überhaupt keine Aussage machen, wenn er sich uns nicht in Jesus Christus geoffenbart hätte. Ja, Sie können sogar sagen, schon anfanghaft in der Schöpfung und dann erst recht in Jesus Christus in den Heiligen Schriften. Und sich weiter offenbart durch den Heiligen Geist, der die Kirche in die ganze Wahrheit noch einführen wird. Wir dürfen mal gespannt sein, was der Heilige Geist uns noch alles so offenbaren wird. Und das ist dann, ich sage es schon im Vorhinein, kein Menschenwerk. Was da heute gemacht wird in der Kirche, das ist Menschenwerk. In der Tat. Und da lechzen doch die meisten danach. Nur wenn der Anspruch Gottes kommt, durch die Menschen und den Menschen geoffenbart, dann ist das Menschenwerk, weil man es nicht haben will. Aber das ist Offenbarung. Und Sie sehen auch zugleich daran, das ist nicht etwas Neues, was die drei Kappadokier da gesagt haben und die Kirche formuliert hat in Konstantinopel. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit ein göttliches Wesen in drei Personen. Aber erst zu diesem Zeitpunkt offenbart es der Geist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein göttliches Wesen in drei Personen, drei Hypostasen, das hat alles mit uns zu tun. Das hat alles mit uns Menschen zu tun. Was, inwiefern denn das? Weil wir doch von Gott geschaffen sind, seine Geschöpfe sind, aber nicht nur halt seine Geschöpfe sind, sondern wie geschaffen. Eine Katze und ein Hund sind auch seine Geschöpfe. Wir sind geschaffen als Abbilder Gottes, ihm ähnlich. Das heißt, es geht um diese Erkenntnis Gottes, so gut sie uns möglich ist, aufgrund der Offenbarung des Heiligen Geistes, auch um uns, dieses Geheimnis, in dieses Geheimnis einzudringen, muss uns auch um unsere Selbstwillen wichtig sein, weil wir Abbilder Gottes sind. Und das bedeutet zunächst einmal, wir sind auch Personen. Wir würden sagen, das ist selbstverständlich, was heißt denn das? Das heißt auch, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass wir Erkenntnis haben, Selbsterkenntnis. Jeder von Ihnen kann ich sagen und kann auch ich denken. Ein Hund kann das nicht. Und vom Hund zum Ich-Denken des Menschen kommen wir nicht evolutiv, sondern es ist ein Geschenk der unsterblichen Seele des Schöpfers, die eben diese personale Qualität dem Menschen mitteilt. Sie wird auch nicht mitgeteilt durch Vater und Mutter. sondern sie wird allein mitgeteilt durch den Dritten, der bei Zeugung im Empfängnis dabei ist. Der eine dreifaltige Gott. Nur er kann das. Also wir haben selbst die Fähigkeit des Selbstbesitzes. Wir haben einen freien Willen, der dem lieben Gott so heilig ist, dass er niemals diesen unseren freien personalen Willen entfernt auch nur tangieren würde. Das ist überhaupt auch der Grund dafür, dass es eine Hölle geben kann, dass es eine Verwerfung und Verdammnis des Menschen geben kann, liebe Brüder und Schwestern, weil er Person ist, weil er einen freien Willen hat, den Gott nicht antasten wird, so bitter das für ihn ist. Wenn der Mensch sich von ihm abwendet. Und wozu ist der Mensch Person? Dass er alles Mögliche organisieren kann, dass er, was weiß ich, sich ein schönes Leben machen kann. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, er ist so ausgestattet mit Erkenntnis und freien Willen, mit diesem Selbstbesitz, mit dieser Macht über sich selbst verfügen zu können, dass er von dieser Macht nur in der Weise Gebrauch macht. Nein, welche? Wie Gott selbst. In Liebe. Die Person, liebe Brüder und Schwestern, die göttliche Person, die Engel als Personen, die Menschen als Personen, vollziehen sich authentisch nur dann menschlich oder ihrer Natur entsprechend, wenn sie lieben. Wenn also Gott sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Gemüt, aus allen deinen Kräften, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wo wir ja dann sagen, oh, das geht ja wirklich nicht. Also das, das klingt dann so, weil wir es ja auch als Gebot oder Gesetz dann sehen, das ist einem irgendwie übergestülpt, das musst du machen und das musst du als Leistung erbringen. Nö. Das ist gar nicht übergestülpt. Das hat mit Willkür überhaupt nichts zu tun, dieses Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe. Und alle weiteren Gebote, die ja im Grunde genommen nur Konkretisierungsformen dieses Doppelgebotes sind, genauso wenig. Wenn Gott uns das Doppelgebot gibt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann sagt er damit, wenn du authentisch menschlich leben willst, als Person dich vollziehen willst, als Person existieren willst, authentisch, dann musst du Gott und den Menschen lieben. Sonst lebst du im Widerspruch zu deinem Personsein und das heißt zu deiner Gottabbildlichkeit und im Widerspruch zu dir selbst. Ist dir das klar, Mensch? Das Doppelgebot, das Liebesgebot ist nicht so ein bisschen Äußerlichkeit, wo du sagst, naja, können wir ja so bei Gelegenheit, machen wir mal so ein bisschen Nächstenliebe, gebe auch mal in die Kasse und so weiter. Das wird dann schon lange, wird er zufrieden sein. Ich parodiere das mal wieder so schnoddrig, wie sie mich hier kennen, um das klar herauszuschälen. Das ist eigentlich meine Absicht mit meiner Schnoddrigkeit. Wir leben im Widerspruch zu uns selbst, wenn wir nicht lieben. Lieblosigkeit ist die größte Feindschaft des Lieblosen gegenüber sich selbst. So. Aber, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn wir so an Abbildlichkeit Gottes Abbildlichkeit, Gottabbildlichkeit denken, dann denken wir ja nur an die einzelnen Menschen. Übrigens, der Mensch bleibt nur in der Liebe auch Gott ähnlich, der die Liebe ist. Die Gottähnlichkeit kann er verspielen, die Gottabbildlichkeit nicht. Die kann er nie verlieren, die Gottähnlichkeit. Ähnlichkeit? So, die haben wir verloren, das ist die Erbsünde schon. Wir denken also immer dann nur bei der Gottabbildlichkeit an das Individuum. Der Mensch, und er schuf den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis, sich ähnlich, nach seinem Abbild und sich selbst ähnlich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist richtig und bleibt richtig. Aber wenn der Mensch gottabbildlich geschaffen ist, dann müssen wir sagen, halte mal, Gott ist doch nicht nur ein Personal. Ich kann das doch nicht nur von der einen Person sagen, von mir persönlich, von jeder Einzelnen, aber nur als Einzelperson, sondern Gott abbildlich heißt, und aufgrund der Liebe, da gibt es auch zwischen den Menschen, da muss es eine mehrpersonale Einheit geben unter den Menschen als Gottabbildlichkeit. Und worin, was ist das? Dieses Abbild, mehrheitlich personale Abbild unter den Menschen, das ist die Ehe. So wie Gott in der Liebe eine Dreieinheit ist, so sind Mann und Frau in der Ehe eine Zweieinheit und als solche Abbilder der Mehrperson, des mehrpersonalen Wesens Gottes in der Liebe. Und da wird auch klar, oh, wie ist das heute so delikat, warum schafft Gott den Menschen als Mann und Frau? Hätte der gesagt, oh, wir können uns auch als Männer und als Frauen lieben, ne? Haben wir doch auch ein Abbild. Ist doch heute gang und gäbe. Wir spielen ja dieses Spiel in der katholischen Kirche weitgehend schon mit hier in Deutschland. Er schafft sie als Mann und Frau, damit sie in der Liebe eins werden können. Mann und Mann können nicht eins werden und Frau können auch nicht eins werden. Sie sehen, man muss das Geheimnis Gottes, nur soweit er sich uns offenbart hat, mehr können wir sowieso nicht sein, einmal in den Blick nehmen, das mal analysieren, das mal entfalten und der ganze ideologische Popanz, der allerdings hochgiftig ist in unserer Zeit, löst sich auf, in Nebel auf, um nicht zu sagen, eigentlich dürfte der überhaupt nicht erst entstanden sein. Merken Sie, auf welchem Niveau unsere Politik auch in der Kirche, auf welchem geistigen Niveau, schon intellektuellen Niveau, auf welchem Niveau von Kenntnis sich das bewegt? Tonne. Das gilt mit dieser Zweieinheit als Abbild der Dreieinheit Gottes schon für die Naturehe. Eine Naturehe ist eine Ehe zwischen Mann und Frau, die nicht getauft sind, also zwischen Heiden. Aber das ist Gottabbildlichkeit auch schon bei den Heiden. So wie Heiden auch als Individuen Gottes Abbilder sind. In der vorher geschilderten Weise. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und dann kommen wir ja zuerst auf die christliche Ebene. Was bedeutet denn das nachher für die Getauften? Für diese Zweieinheit in der Liebe. Wie sind denn die Getauften neu geschaffen? Sie sind neu geschaffen nach dem Bild des Heilandes. Sie haben im Christus die Sohnschaft erworben. Auch gegen alle Gender-Ideologie. Die Damen, die Frauen sind Söhne. Wird ja alles auch missachtet. Ne? Die Texte werden umgeschrieben in die Schwestern und Brüder und die Frauen und die Männer und so weiter. Es wird alles noch ein bisschen Genderei hinzugetan, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Worin zeigt sich denn, dass das Ideologie ist? Es zeigt sich darin, dass eben Mann und Frau in der liebenden Einheit, Gott abbildlich liebenden Einheit, den ganzen Christus repräsentieren mit Haupt und Leib. Christus als das Haupt, die Kirche als sein Leib, repräsentiert durch die Frau. Wer es nicht glaubt, der irrt sich, der soll Epheser 5, 21 folgende durchlesen, da steht das alles drin. Ist biblisch begründet, lässt sich nicht ausweichen unter Hinweis vielleicht auf mich, dass das meine Fantasie so sei oder die Fantasie anderer Menschen oder wessen auch immer. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in der sakramentalen Ehe, in der liebenden Einigung von Mann und Frau in der sakramentalen Ehe geschieht nichts anderes als eine Verabbildlichung, eine aktuelle Verabbildlichung der Dreieinheit der drei Personen in Gott. Das Ehebett, liebe Brüder und Schwestern, ist ein heiliger Ort. Die Vereinigung, die körperliche Vereinigung von Mann und Frau ist ein sakramentaler Akt, ist ein heiliger Akt. Ich möchte es rausschreien, weil das praktisch nicht bewusst ist. Was weiß ein Katholik über Ehe? Naja, also dann dürfen die zwei miteinander schlafen, wie das nach meinem Geschmack völlig blöde Wort heißt. Denn, gut, das ragt hinein in das Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Da geht es nicht nur um moralische Erlaubnis und moralische, naja, dass man das nicht beanstanden kann. Oder um Kostenlosigkeit, Entschuldigung, ich sage es mal noch brutaler. Sondern es geht um einen Akt, der heilig ist, wie er überhaupt nicht in seiner Heiligkeit überschätzt werden kann. Deswegen ist auch jede sexuelle Vereinigung, liebe Brüder und Schwestern, Mann, außerhalb einer sakramentalen Ehe, auch heute am 30. Mai 2021 eine Todsünde. Was hat Dreifaltigkeit mit Ehe zu tun? Tja. Es ist auch eine Todsünde, liebe Brüder und Schwestern, wenn auch in einem Mann, dass die Kirche diese Dinge aus falscher Scham immer schon verschwiegen hat. Warum muss ich denn das verschweigen? Was eine so hohe Würde hat. Verschwiegen haben sie es, sonst das berät man nicht. Aber gemacht haben sie es. Ne? Das ist unser Problem in der Kirche seit 10 Jahren. Da haben sie sich nicht dafür geschämt. Wisst ihr was? Ich habe es umgekehrt gemacht. Ich mache das, was die Kirche seit 10 Jahren belastet, nicht und rede in aller Offenheit darüber und verschweige es nicht. Wissen Sie, wenn man so eine Vorstellung dann von Ehe, von liebender Zweieinheit hat, die natürlich nicht nur körperlich sein darf, sondern der Mensch ist Leib und Seele. Das setzt natürlich auch eine seelische Einheit voraus, nicht nur eine Begierde-Einheit. Die Begierde ist immer Sünde. Ist das nicht wunderbar? Wie tief ist eigentlich unser Leben, fast möchte man sagen, alltägliches Leben, eingebunden über die Gottabbildlichkeit des Menschen in das Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Und wenn die beiden, Mann und Frau, Diversitäten kann es gar nicht geben, eins werden, dann ist das die Abbildlichkeit der lebenden Einheit zwischen Christus, dem Haupt, und seinem Leib, der Kirche. Liebe Brüder und Schwestern, mein Dank. Es wäre mir auch so wichtig, dass bei Ihnen da sowas von der ganzen Schönheit unserer Religion, unserer katholischen Religion zum Ausdruck käme. Das ist doch nicht so ein Billigartikel, wie wir ihn daraus gemacht haben. Genau das Gegenteil ist der Fall. Am Billigkram, der hat ein ganz geringes Verfallsdatum zum ersten. Billig war, hält sich nicht. Billigkram will niemand. Und am Billigkram kann doch nun wirklich auch keiner seine Freude haben. Aber wir haben allen Grund zur Freude. Zur mehr, viel mehr Freude, als wir dazu überhaupt nur fähig sind. Ich wünsche Ihnen die Fülle der Freude des Heiligen Geistes für alle Ewigkeit in Gott selbst. Im Zustand der Theosis, der Vergöttlichung, der absoluten Gottähnlichkeit. Amen.